ist die klassische Betrachtungsweise die Betrachtungsweise eines Marktes, der sich aus zwei Komponenten definiert. Einerseits aus Rahmenbedingungen und andererseits aus Wettbewerb. Dabei ist in einem gewissen Sinne der Wettbewerb das Triviale und die Rahmenbedingungen sind das Komplizierte. Die Funktion des Wettbewerbs ist die Herstellung von Effizienz. Effizienz bedeutet, dass man das, was man tut, in einer günstigen Input-Output-Relation tut. Also mit wenig Zeit viel Output zum Beispiel oder mit wenig Ressourcen viel Output. Also bei Effizienz geht es um ein günstiges Verhältnis eingesetzter Mittel zu erzielten Resultaten. Oder manche sagen, es geht darum, dass man die Dinge richtig tut. Also der Wettbewerb sorgt dafür, dass man das, was man tut, richtig tut. Das ist aber total zu trennen von der Frage, ob man das Richtige tut. Dafür, ob man das Richtige tut, dafür sorgen die Rahmenbedingungen. Natürlich ist es das Schönste, wenn man das Richtige richtig tut. Das würde also heißen, dass man höchst effizient, effektiv ist. Denn dafür, dass man das Richtige tut, benutzt man auch den Begriff der Effektivität. Effektiv bedeutet, dass man das tut, was man tun will. Es auch noch effizient zu tun, heißt, dass man das tut, was man tun will und auch noch in einer günstigen Input-Output-Relation. Wenn man nicht beides gleichzeitig hat, dann ist die Frage, was einem lieber ist. Dass man das Richtige nicht ganz so richtig tut oder dass man höchst richtig das Falsche tut. Dabei ist, glaube ich, für jeden offensichtlich, dass wenn man beides nicht gleichzeitig hinkriegt, dann tut man doch lieber das Richtige nicht ganz so richtig, als das Falsche auch noch richtig. Ja? So, manchen Leuten ist das Problem nicht so ganz klar, drum nehme ich jetzt die bayerische Variante. In der bayerischen Variante auf dem Land am 1. Mai gibt es bei den jungen Männern immer noch eine Sitte, die besteht darin, dass man versucht, mit Leitern an bestimmte Fenster zu kommen. Die Effektivitätsfrage ist hier das richtige Fenster. Die Effizienzfrage ist, wie rasch man oben ist. Es ist offensichtlich nicht besonders hilfreich, besonders rasch am falschen Fenster zu sein. Ja? Also, damit Sie einfach verstehen, warum es diesen unglaublich fundamentalen Unterschied zwischen der Frage der Effektivität und der Frage der Effizienz gibt. Ja? So. Die Effektivität, das ist also die Frage, das Richtige zu tun. Nun ist natürlich die Frage, wer definiert denn, was das Richtige ist? Dafür haben wir in Ländern wie Deutschland die Demokratie. Aber darin liegt schon eine Grundsatzentscheidung, nämlich, dass man die Rahmenbedingungen, also die Frage dessen, was man wirklich will, dessen, wo es im Letzten drum geht, in einem demokratischen Prozess fixiert. Das nennt man das Primat der Politik. Und im Rahmen des Primat der Politik, wenn es das denn noch gibt, legen die Menschen miteinander fest, was sie im Letzten erreichen wollen. Und dann ist die Ökonomie ein Vehikel, um das zu erreichen, von dem man politisch sagt, dass es das ist, was man erreichen will. Wobei man jetzt alle sind, die sozusagen souverän dieser Demokratie sind. Da ist die Frage, wer ist drinnen, wer ist draußen. Und die, die jetzt drinnen sind, legen miteinander nach irgendeinem Mechanismus fest, was das Richtige ist. Und dabei ist bei der Demokratie eine fundamentale Entscheidung gefallen, nämlich, dass jeder eine Stimme hat, der oberhalb eines bestimmten Alters ist und ob er nun alt ist oder jung und arm oder reich oder klug oder dumm oder krank oder gesund, jeder hat eine Stimme. Natürlich gibt es innerhalb dieser Gruppe von Menschen, die jetzt miteinander festlegen, was richtig oder falsch ist, total verschiedene Meinungen. Und es gibt total verschiedene Interessen. Und die Interessen sind insbesondere total verschieden, abhängig von der gesellschaftlichen Rolle, die man hat. Und wir werden alle erwarten, dass die Superreichen einen anderen Blick auf das Thema haben als die, die Hartz-IV-Empfänger sind. In der Demokratie haben allerdings normalerweise die Hartz-IV-Empfänger dann die Mehrheit. Weil so viele Millionäre wie Hartz-IV-Empfänger, das geht schon gar nicht. Man kann auch sagen, die Hartz-IV-Empfänger, das sind die Verlierer des Spiels und die Multimillionäre sind die Gewinner. Und dann finden sich immer die Verlierer und diskutieren, dass die Gewinner schuld sind. Und man braucht nur ein bedingungsloses Grundeinkommen. Eigentlich muss man den Millionären nur genug wegnehmen und dann verteilt man das auf die anderen bedingungslos und dann sind die Probleme schon gelöst. Und man weiß immer, wo sozusagen das Problem sitzt. Ich beschreibe das jetzt so, weil man ja dieselbe Frage auch vom Globus her sehen kann. Man kann auch sagen, am Globus sitzen 6,5 Milliarden Menschen und die diskutieren darüber, warum 4/5 der Wertschöpfung auf diesem Globus bei 1/5 der Menschheit sitzt. Und jetzt ist aber jeder hier im Raum bei den Gewinnern. Und auch die, die bei uns die Hartz-IV-Empfänger sind, sind aber global betrachtet die Gewinner. Und die Verlierer am Globus fragen sich, warum die, die die Gewinner sind, das alles am Globus so regeln dürfen, wie sie es geregelt haben. Und die argumentieren, warum haben wir eigentlich kein globales, bedingungsloses Grundeinkommen? Denn Sie wissen, an diesem Globus reden wir ja über Armut bei Leuten, die weniger haben als $2 pro Tag. Und die Hälfte der Menschheit hat weniger als $2. Es wäre aber ganz einfach, denen mit einem bedingungslosen globalen Grundeinkommen über die $2-Grenze zu helfen. Denn wenn Sie jedem Menschen auf diesem Globus, der weniger hat als $2, einfach $2 geben würden, noch obendrauf, dann kostet das nur 1.000 Milliarden Dollar. Das nennt man 1 Billion. Und das Weltbruttoinlandsprodukt liegt im Moment in der Nähe von 50 Billionen. Also wir müssen nur im Prozentbereich der globalen Wertschöpfung umverteilen, dann können wir die Hälfte der Menschheit problemlos mit dem ausstatten, was sie braucht, um nicht mehr arm zu sein. Und die sind mehrheitlich der Meinung, dass man das machen sollte. Das Problem ist nur, dass sie das an diesem Globus nicht durchsetzen können. Weil dieser Globus hat keine Demokratie, in der jeder eine Stimme hätte. Jetzt müssen Sie mal überlegen, ob Sie wollen würden, dass der Globus eine Demokratie wäre, in der jeder eine Stimme hätten, damit die Inder und Chinesen miteinander beschließen können, dass alle auf dem Globus ein bedingungsloses Grundeinkommen bekommen, sodass wir dann keinen Armen mehr haben. Sie werden merken, dass Sie da nicht unbedingt spontan begeistert sind. Sie haben vielleicht eine gewisse Sorge, was die Mehrheit aus Indern und Chinesen noch so alles beschließen könnte. Weshalb Sie dann doch vielleicht lieber es so haben, wie es im Moment ist. Obwohl Sie möglicherweise sich alle engagieren für die Ärmsten auf diesem Globus. Was ich damit sagen will, ist, je wo man in dieser Pyramide sitzt, hat man einen anderen Blick auf das Thema. Und die entscheidenden Fragen haben immer damit zu tun, wer ist an einem System drinnen und wer ist draußen. Und regelt man es demokratisch oder regelt man es anders? Für uns gibt es da einen einfachen Bezug. Wir sind Bürger der Bundesrepublik Deutschland, also der normale Innenbezug ist Deutschland. Der Ort, wo wir politisch, demokratisch die Dinge miteinander regeln, ist Deutschland. Und in Deutschland hätten wir es gern vernünftig. Allerdings ist das Problem mit Deutschland, dass Deutschland Teil der EU ist. In einem gewissen Sinne ist auch die EU innen, aber doch nicht so richtig. Denn in der EU haben wir zwar eine Demokratie, aber keine so richtige. In der EU haben wir ein komplexes Governance-System, wo insbesondere die Regierungen und die Kommission eine große Rolle spielen. Das heißt, wir haben da schon einen Einfluss, was passiert, aber nicht so richtig wie in einer Demokratie. Umgekehrt haben aber jetzt die Beschlüsse, die wir auf EU-Ebene treffen, eine Rückwirkung auf das, was wir in Deutschland noch beschließen dürfen. Wobei noch viel komplizierter ist, dass diese EU nun Teil der WTO ist. Und in der WTO haben wir enorm wirksame Beschlüsse, die insbesondere bindende Beschlüsse für die EU sind, die sich wieder indirekt übersetzen in Beschlüsse für Deutschland. Und bei der WTO haben wir zwar auch noch eine Art Demokratie, aber die ist schon sehr indirekt. Denn für uns Deutsche verhandeln die Europäer und die Europäer, letzten Endes der Handelskommissar, ist vom deutschen Parlament nur extrem indirekt kontrollierbar, womit wir letzten Endes unter Bedingungen operieren, die uns Freiheiten im Primat der Politik nehmen über diese Mechanismen, und es gibt keine sozusagen größere Demokratie, in der das aufgefangen wird. Das heißt, wir müssen einfach akzeptieren, dass aufgrund schon gefasster Beschlüsse, die allesamt völlig legal zustande gekommen sind, unter den je spezifischen Interessenlagen, wie so Beschlüsse zustande gekommen sind, das, was wir das Primat der Politik nennen, in einem Land wie Deutschland enorm eingeschränkt ist. Und es ist eingeschränkt durch die EU-Ebene und es ist eingeschränkt durch die WTO-Ebene. Nun haben Sie ein paar schöne Beispiele beschrieben. Da erleben wir, große Banken, große Versicherungen haben den größten Gewinn ihrer Firmengeschichte. Und im selben Moment entlassen sie auch noch 10.000 Leute. Und ökonomisch macht es völlig Sinn. Und außerdem können die noch argumentieren, dass, wenn sie das nicht täten, sie so unter Druck durch andere kämen, dass diese möglicherweise sogar aufkaufen könnten, weshalb wir uns als Deutschland noch schlechter stünden, wenn sie nicht täten, was sie tun, weshalb wir uns im Grunde genommen freuen müssen, dass sie tun, was sie tun. Und sie könnten auch noch sagen, wir leiden darunter genauso wie ihr. Wobei wir nicht wissen, ob sie wirklich leiden. Aber es könnte sein, dass sie leiden. Weil die Bedingungen ebenso sind, wie sie sind. Diese Bedingungen haben jetzt furchtbar viel damit zu tun, dass es auf diesem Globus erlaubt ist, dass es so ein perverses kleines Inselchen gibt wie Cayman Island. Und Cayman Island lebt davon, dass es Unternehmen und Privatpersonen auf diesem Globus ermöglicht, sich dort zu beheimaten und dort praktisch keine Steuern zu zahlen. Aber das bisschen, was sie zahlen, ist pro Kopf der Menschen in Cayman Island trotzdem viel mehr als die Deutschen, wenn sie hier zahlen, pro Kopf der Deutschen zahlen, weil es auf Cayman Island so wenig Leute gibt. Also dieses Modell wird immer dann interessant, wenn sie ein ganz kleines Land haben. Das ist schon interessant in der Schweiz mit ein paar Millionen Leuten. Ist aber noch viel besser in Liechtenstein mit 27.000 Leuten und ist noch besser auf Cayman Island und auf dieser kleinen Insel, da wird mehr Geld pro Jahr bewegt als auf dem gesamten afrikanischen Kontinent. Und die Hauptfunktion der Bewegung des Geldes auf dieser Insel ist, dass die Akteure in Ländern wie Deutschland keine Steuern zahlen müssen. Und nochmal, wenn die auf Cayman Island auch nur ein Dreißigstel der Steuern zahlen, die sie in Deutschland zahlen, dann zahlen sie pro Bevölkerung Cayman Island 10-mal so viel Steuern, als wenn sie alle Steuern in Deutschland zahlen, relativ zu den vielen Menschen in Deutschland, weil das sind eben 80 Millionen. Das heißt, wenn sie kleinen Enklaven ermöglichen, rechtlich einen Ort darzustellen, an dem eine Firma sitzen kann, die dann nach internationalen Regeln dort besteuert wird, dann haben sie eine Methode gefunden, wie sie sicherstellen, dass diese Firma in einem Land wie Deutschland praktisch keine Steuern zahlt. Und das Phänomen, was Sie gestern diskutiert haben, dass zum Schluss der kleine Mann die Steuern zahlt und nicht die große Firma, hat damit zu tun, dass man unter WTO-Bedingungen eben auf so einer Insel sitzen kann und dass dann das Steuerungsproblem im Wesentlichen ein Problem auf dieser Insel ist. So, die Frage ist, könnte man das ändern? Können wir diese Insel zumachen? Nun, wenn sich die Japaner mit den Europäern und den USA einig wären, könnten wir die Insel sofort zumachen. Das dauert einen Tag. Alles, was wir beschließen müssen, ist, dass von so einer Insel keine legale Transaktion mehr mit einer Bank im Gebiet der Rechtshoheit von Japan, USA und Europa stattfinden kann. Dann ist die Bank tot. Nur jetzt müssten die Europäer, die USA und die Japaner sich einig sein. Aber die Leute, die das letztlich beschließen müssen in Japan, Europa und USA, die haben alle längst ihr Geld auf Cayman Island. Also die werden alle so tun, als wollten sie das beschließen und in Wirklichkeit beten sie, dass sie es nicht beschließen müssen. Die beste Methode ist immer zu sagen, ja, wir würden das ja schon beschließen, aber wenn wir das beschließen und die USA nicht, dann ist alles Geld in den USA und wir sind ökonomisch tot. Also wir würden das schon gerne machen, aber wir können leider nicht. Und die in den USA werden sagen, wir würden das ja schon gerne machen, aber die Japaner. Und die in Japan sagen, ja, wir würden das schon gerne machen, aber die Europäer. Und was sich da herausstellt, das ist ein Phänomen, das nennt man in der mathematischen Spieltheorie des Gefangenen-Dilemmata. Prisoner's Dilemma. Und Prisoner's Dilemma ist eine spieltheoretische Konstellation, unter der es für alle das Beste wäre, miteinander das Richtige zu tun. Allerdings, wenn alle das Richtige tun, bis auf einen, der das Falsche tut, dann rechnet sich das insbesondere für den, der das Falsche tut. Weil jetzt alle befürchten, dass einer das Falsche tun könnte, tun schon gleich alle das Falsche. Wodurch außerdem für jeden bestätigt ist, dass es das Richtige war, das Falsche zu tun, weil die anderen tun ja eh nicht das Richtige. Sie kennen dieses Phänomen an Kreuzungen. Da können Sie nämlich die systemische Intelligenz der Verkehrsteilnehmer studieren. Es ist vollkommen einfach, wenn Sie da drüben sehen, es fließt nicht ab, dann dürfen Sie nicht in die Kreuzung reinfahren. Aber die Leute reden sich immer ein, bevor sie drüben sind, wird es schon abfließen. Und dann fahren sie rein. Und dann springt das Ding um und jetzt haben die anderen grün und können nicht fahren, weil dieser Irre noch da reingefahren ist. Die Folge ist, weil aber jetzt die Irren ja offenbar reinfahren, muss man jetzt auch reinfahren. Ja? So, jetzt fahren alle rein und keiner kann mehr fahren. Ja, das ist der typische Fall, Prisoner's Dilemma. Die Leute haben nicht die systemische Intelligenz. Folge, wir blockieren uns alle gegenseitig. Ein kluger Philosoph hat gesagt, dafür muss man Regime erfinden, staatliche Ordnungen, die es verunmöglichen, dass jemand in seinem kleinen Egoismus das Ganze kaputt macht. Nur das Problem ist, dass wir am Globus diese Regime nicht haben, sondern wir haben Spieler sehr unterschiedlicher Macht, wir haben Hidden Agendas, die Leute verfolgen Ziele, von denen sie nie reden würden, insbesondere die, die die meiste Macht haben und die die reichsten sind auf diesem Globus, verfolgen ihre Ziele und ihre Ziele bestehen darum, dass sie sozusagen den weltweiten Reichtum zu sich hinziehen wollen. Und sie wollen bei den Menschen das Phänomen der sogenannten Brasilianisierung. Und dieses Phänomen besteht darin, dass man Menschen relativ verarmt. Aus folgender Überlegung. Der größte Charme des Reichtums ist die Armut der anderen. Oder anders ausgedrückt, es gibt für einen Reichen nichts Frustrierenderes, als wenn alle anderen auch reich sind. Weil wenn alle reich sind, ist Reichtum sinnlos. Ich sage es immer ganz brutal, wenn jeder hier im Raum den Jackpot gewinnt und außer uns gibt es keinen, das ist das Frustrierendste, was man sich vorstellen kann. Weil da kriegt man nicht mal mehr einen Cappuccino. Wenn Sie hier Ihrem Nachbarn sagen, kriegst 4.000 Euro für einen Cappuccino, sagt er, weißt du was, besorg mir einen Cappuccino, kriegst 5.000 Euro. Ja, also wenn Sie an Dienstleistungen, vor allen Dingen personennahe Dienstleistungen interessiert sind, wenn Sie wollen, dass einer den ganzen Tag mit der Teetasse hinter Ihnen herläuft, da brauchen Sie keine reiche, ausgeglichene Welt mit gut ausgebildeten Leuten. Was Sie brauchen, ist eine nicht so reiche Welt mit extremen Reichtumsunterschieden und möglichst nicht besonders gut ausgebildeter Mehrheit, damit die voller Begeisterung mit der Teetasse hinter Ihnen herläuft und dafür nicht vernünftig bezahlt werden muss. So, das ist der Grund, warum die Eliten Brasiliens Brasilien viel besser finden als Deutschland. Und das ist der Grund, warum die globale Finanzaristokratie Brasilien auch viel besser findet als Deutschland. Und das ist, warum die Globalisierung benutzt wird, um einen Zustand durchzusetzen, der das Gegenteil ist von dem Zustand, den man in vernünftigen Ländern hat. Insbesondere möchte man keine Demokratie, weil man möchte nicht, dass die 80%, die ökonomisch betrachtet nicht die Gewinner sind, politisch aber die Mehrheit haben. Und darum ist die Globalisierung insbesondere eine Methode, um die Demokratie auszuhebeln. Und darum geht es in der Globalisierung insbesondere darum, dass der Globus nicht wie eine Demokratie organisiert wird. So, und wir wissen alle, einer unserer Hauptprobleme sitzt auf der anderen Seite des Atlantik, unser großer Verbündeter. Und da gibt es ja den Präsident, der sowieso gewisse Vorstellungen über den Globus hat und der immer meint, der Globus hätte ein Demokratieproblem. Er will aber nicht merken, dass wir dahinter kommen, wo das wirkliche Demokratieproblem ist. Und wenn Sie ja nicht wollen, dass der andere merkt, wo das richtige Problem ist, dann müssen Sie das Wortfeld besetzen mit Ihrer Deutung des Problems. Also der Präsident sagt uns, der Globus hat ein Demokratieproblem, weil die Chinesen noch keine Demokratie sind. Und die Nordkoreaner und die Iranis. Nun sage ich Ihnen, wenn ich mit dem US-Präsident zu tun hätte und sei es in China oder in Iran und Nordkorea, da wäre ich auch keine Demokratie. Weil ein armes Land unter WTO-Bedingungen und dann unter Demokratie, da wird man ausgeweidet wie eine Weihnachtsgans. Weshalb der Stärkste immer will, dass die Schwachen demokratisch sind und in der WTO. Da kann man sie ausnehmen, wie das goldene Huhn. Wer aufholen will und arm ist, muss mit einer einigermaßen aufgeklärten Führung ziemlich taff eine Strategie fahren, wie die Chinesen sie fahren. Und so würde ich es auch machen. Insbesondere verstehend, dass das Weltdemokratieproblem ein ganz anderes ist. Das Weltdemokratieproblem besteht nämlich darin, dass sich 100 Millionen US-Amerikaner einen Präsidenten wählen dürfen und anschließend müssen 6,5 Milliarden Menschen auf diesem Globus mit ihm leben. Und das ist härter als preußisches Dreiklassenwahlrecht. Und zwar aus folgendem Grund. Wie dieser Präsident wesentliche Fragen angeht, bestimmt in Zeiten der Globalisierung sehr weitgehend, wie zum Beispiel wir in Europa eine Frage noch angehen können. Und wenn wir schon in Europa im Wesentlichen nur reagieren können, was heißt das denn für die armen Länder rund um Globus? Also wie sozusagen der Ochs am Nasenring gezogen wird, so werden wir alle spieltheoretisch gezogen durch die Entscheidungen des stärksten Spielers. Und Sie wissen, wir haben ein unglaubliches Klimaproblem. Und der Stern Report, der gerade rauskam, sagt der Menschheit voraus, wenn ihr nicht aufpasst, kriegt ihr Verhältnisse, die sind schlimmer als die Weltwirtschaftskrise zwischen den zwei Weltkriegen. Und trotzdem können wir als Welt in dieser Frage nicht handeln. Denn wir sind uns zwar alle einig, dass die Emissionen runter müssen, und da sind die USA sogar derselben Meinung wie der Rest der Welt. Aber wenn man sich einig ist, dass die Emissionen runter müssen oder dass der Emissionskuchen beschränkt ist, dann heißt das nicht, dass man schon wüsste, wie man den Kuchen aufteilt. Und das Problem ist, wenn der sowieso schon das dickste Kuchenstück hat, meint, dass wenn wir jetzt den Kuchen beschränken, aber sein Stück sogar noch wachsen muss, dann wird man nicht gerade erwarten, dass die anderen das eine gute Lösung finden. Und das Problem ist, dass die Chinesen und Inder meinen, sie dürften jetzt weiter emittieren, weil sie emittieren ja pro Kopf noch überhaupt nichts. Ja, sagt der US-Präsident, ist schon richtig, dass ihr pro Kopf nichts emittiert, aber euer Problem ist, dass ihr so viele seid. Werdet ihr weniger, dürftet ihr pro Kopf auch mehr emittieren. Und dann sagt er, und außerdem, ihr habt euch ja noch gar nicht dran gewöhnt. Wir machen ja schon immer viel Dreck. Wir können uns so ohne weiteres gar nicht umstellen, wir sind dran gewöhnt. Aber was der Globus nun wirklich nicht aushält, ist, dass ihr auch noch anfangt, viel Dreck zu machen. Ihr seid dort dran gewöhnt, arm zu sein. Bleibt mal arm, sonst kollabiert die Umwelt. Aber das Problem ist, dass die Inder und Chinesen das nie einsehen. Und wenn sie das jetzt weltdemokratisch entscheiden würden, dann wissen sie ja, wie die Entscheidung ausging, nicht? Da würden 2,5 Milliarden Inder und Chinesen abstimmen und dann kommt der US-Präsident mit seinen 300 Millionen Manneken, der braucht schon gar nicht zur Abstimmung. Und das ist der tiefere Grund, warum der immer über die Demokratie redet, nichts mehr fürchtet, als könnte der Globus je eine Demokratie werden. Nur überlegen Sie hier im Raum, ob Sie es wollen würden, dass der Globus eine Demokratie wird. Oder ob Sie doch lieber die Demokratie nur in der EU haben oder nur in Deutschland. Das Problem ist nur, wenn Sie gedanklich die Demokratie nicht am Globus haben und wenn Sie gedanklich keine Lösung wollen, wo der Inder und Chinese dieselben Rechte hat wie der Deutsche, dann werden Sie es nie hinbekommen, dass der ärmere Deutsche relativ zu dem reichen Deutschen das bedingungslose Grundeinkommen bekommt. Weil das eine Thema ist intimst mit dem anderen verknüpft. Und die Globalisierungsleute, die wollen eben den Prozess so steuern, dass 80% der Normalbevölkerung in Deutschland ärmer wird. Und die werden ärmer durch die Drohung, dass man, wenn sie nicht tun, was man von ihnen will, eben die Vietnamesen kommen. Wenn Sie also nicht dafür sorgen, dass die Vietnamesen reich werden, und wenn Sie nicht dafür sorgen, dass die Vietnamesen im System sind, dann werden die Vietnamesen, die nicht im System sind, zum Hebel, um 80% der Deutschen aus dem System rauszukippen. Und so läuft der Prozess im Moment. Und die größte Schwierigkeit ist zum Beispiel, dass die Gewerkschaften das nicht begreifen. Und jetzt habe ich sozusagen nationale Gewerkschaften, die versuchen, in Deutschland einen Status quo zu zementieren. Und im Zweifelsfall ist der Vietnamese immer der Streikbrecher. In Wirklichkeit müssten die an einem globalen System arbeiten, bei dem dann auch der vietnamesische Arbeitnehmer ein vernünftiges Gehalt bekommt. Also der Kampf ist heute, ob es gelingt, die Globalisierung anders zu gestalten oder ob die falsch gestaltete Globalisierung zum Schluss Europa und Deutschland umgestaltet. Und in diesem Prozess sind wir mittendrin. Der Global Marshall Plan, das ist der letzte Gedanke, den ich hier einbringen will, das ist ein Plan, der sagt, okay, wenn man das alles verstanden hat, dann müssen wir am Globus ein Programm durchsetzen, das in etwa dem Programm entspricht, das wir auch in der Europäischen Union verfolgen. Das ist ein Programm, das eine ökosoziale Lösung hat. Es ist ein Programm, das dem Charakter entspricht, das man ökonomisch in vernünftigen Ländern hat. Und dieses Programm ist ein Programm vernünftiger Rahmenbedingungen. Und diese Rahmenbedingungen haben immer mit zwei Themen zu tun. Das eine ist der Schutz der Umwelt und das andere ist der soziale Ausgleich. Und der Reiche muss im Grunde genommen den Armen motivieren, Verträge zu unterschreiben zum Schutz der Umwelt. Die unterschreibt der Arme aber normalerweise nicht, weil der Arme sagt, mein einziger Wettbewerbsvorteil ist, dass ich deinen Dreck verbuddel. Weshalb der Dreck der Erde jetzt in Afrika verbundelt wird. Und die Scheinheiligen tun noch so, als würden sie das nur machen, damit die Afrikaner wenigstens ein bisschen was verdienen. Das nennt man Global Recycling. Also sie bringen immer den Armen in die Situation, dass er freiwillig das will, was gegen die Menschenwürde ist. Und sie kriegen ihn dahin, wenn sie nicht bereit sind, ihn quer zu finanzieren. Bei einem richtigen Vertrag finanzieren sie die Querdimension, weshalb der Reiche dem Armen ermöglicht, den Vertrag zu unterschreiben, der für beide von Vorteil ist. Das könnte auch ein Vertrag über das bedingungslose Grundeinkommen sein. Das würde aber dann heißen, ich muss sozusagen global den Umweltschutz koppeln mit einem globalen bedingungslosen Grundeinkommen. Und dann kann ich erwarten, dass die ärmsten Länder des Globus zustimmen, dass Kinderarbeit verboten ist. Aber dazu muss ich die Kraft und den Willen aufbringen, das zu tun. Und im Moment ist am Globus nicht so. Und das vielleicht größte Problem ist, dass unter dem Druck der öffentlichen Budgets auch die Normalbevölkerung in einem Land wie Deutschland eher alles tut, damit die Politik nicht hilft. Die will nicht, dass die Politik 0,7% Entwicklungshilfe zahlt. Weil sie sagt, es geht ja von unserem Budget, aber wir haben ja eh kein Geld. Darum argumentieren wir beim Global Marshall Plan, wir sollten versuchen, die Querfinanzierung auf dem Globus zu bezahlen aus der Besteuerung globaler Transaktionen. Also wir müssen Kerosinsteuer, globalen Transport besteuern, den Welthandel besteuern, natürlich alle Finanztransaktionen besteuern, aber insbesondere auch die Geldwertschöpfung der Leute mit dem höchsten Rating. Denn unter Basel II ist ja heute so, dass der richtig reich ist, praktisch keine Zinsen mehr zahlt, während der das Geld dringend braucht, auch noch die meisten Zinsen zahlt, weshalb man dem, der eh keine Zinsen zahlt, ja noch ein bisschen drauf tun könnte. Weil er profitiert so sehr von der Geldwertschöpfung auf diesem Globus, dass bei ihm ein bisschen drauf immer noch viel weniger ist, als jeder andere zahlt. Wenn man ihn dazu zwingen könnte, hätten wir schon das Geld für die globale Entwicklung. Also verlagert sich der Streit auf die Frage, ob es möglich ist, die Gewinner der weltökonomischen Prozesse global zu besteuern. Ich beschreibe das an einem letzten Beispiel, damit Sie sehen, wie schwer die Diskussion ist. Können wir zum Beispiel Finanztransaktionen besteuern? Es gibt eine Studie, dass wir das in Europa alleine könnten, ohne die USA und Japan, wenn die Schweiz mitmacht. Begründung: Der Handel in Geld auf dem Globus geht nach Zeitzonen und es gibt die europäische Zeitzone. Da man von USA und Japan die europäische Zeitzone nicht aushebeln kann, könnten wir es also in Europa alleine machen. Problem ist allerdings, dass alle die, die es in Europa nicht wollen, dass wir es machen, immer argumentieren, dass man es nicht machen könnte. Hätten wir aber verstanden, dass wir es machen könnten, dann könnten wir es in Europa machen, vorausgesetzt, alle machen mit. Problem ist, wenn ein Land vorbrecht, dann sagen alle ja in dem Land, das geht ja nicht, wenn du das tust, dann ist das Geld in deinem Nachbarland, bist du ökonomisch tot, also kann man nicht. Die Belgier hatten aber die gute Idee, ein Gesetz zu verabschieden, das geht wie folgt. Belgien ist für eine Devisentransaktionssteuer unter der Voraussetzung, dass alle anderen EU-Staaten auch dafür sind. Das ist ein sehr interessantes Gesetz. Die Franzosen haben das mittlerweile auch und die Österreicher auch. Aber glauben Sie nicht, die Deutschen hätten das schon. Wenn Sie versuchen, die deutsche Regierung dazu zu kriegen, ein Gesetz zu verabschieden, dass die deutsche Regierung für eine Devisentransaktionssteuer ist, unter der Voraussetzung, dass alle anderen EU-Staaten auch dafür sind, dann werden Sie merken, dass diese Leute versuchen, mit Ihnen nicht zu diskutieren. Weil die wollen dieses Gesetz nicht. Weil dahinter stehen massive Interessen, die dieses Gesetz nicht wollen. Und die wissen, die größte Gefahr wäre, dass man bedingte Gesetze verabschiedet, weil gegen bedingte Gesetze kann man logisch nicht gut anargumentieren. Also wollen sie, dass man möglichst überhaupt nicht drüber argumentiert. Also, und das ist so mal der letzte Punkt, wir bei der Global Marshall Plan Initiative, wir sagen, wenn man hier was ändern will, braucht man eine gigantische Aufklärung. Die Bevölkerung der OECD-Staaten muss die Globalisierung verstehen. Wenn sie die Globalisierung wirklich versteht, kann sie sich supranational so organisieren, dass die Politik gezwungen ist, das Richtige zu tun. Man kann es auch so sagen, dass die Politik endlich tun kann, was sie tun will, aber mit uns als Wähler bisher nicht tun kann. Sie können es sehen, wie Sie wollen. Der entscheidende Punkt ist, wir haben ein Aufklärungs- und Verständnisproblem, weil die meisten Leute die Wirkungsmechanismen nicht verstehen. Weil die meisten Leute ihre Sozialisation unter den Bedingungen einer funktionierenden Bundesrepublik auf den Globus extendieren, können sie dauernd in die Irre geführt werden und indem sie dann instinktiv reagieren, befördern sie immer genau das, was ihnen zum Schluss den Kopf absägt. Das heißt, im Grunde genommen hängen wir dauernd selber die Schlinge auf, an der wir uns anschließend dranhängen, weil wir das System nicht durchschauen. Und die anderen tun alles, dass das System so kompliziert ist, dass man es nicht durchschaut. Das Einzige, was man dagegen tun kann, ist Aufklärung. Darum ist wunderbar, dass Sie so Veranstaltungen machen. Vielen Dank. Applaus